ARD Sounds.
Es ist durch und durch ein rechtsextremes Gasthaus und jeder, der vorbeifährt und erst recht, wer dort hineingeht, der kann das sehen.
Was macht das denn mit dem gesellschaftlichen Klima da vor Ort, Johanna?
Tja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe die Feuerwehr zum Beispiel angefragt, die Kirmesgesellschaft, die Kirche, den Kindergarten, die Grundschule. Aber ich habe weder ein Interview noch schriftliche Antworten bekommen.
Im Gasthof Eiserner Löwe im südthüringischen Brattendorf gibt es Bier und deftige Küche. Zwei Schweinenackensteaks kosten dort 18,88 Euro. Kein Zufall, denn die 18 steht für Adolf Hitler und die 88 für Heil Hitler. Betreiber der Gaststätte ist ein bekannter Neonazi. Regelmäßig finden im Eisernen Löwen Rechtsrockkonzerte statt. Im Ort selbst gibt es wenig Widerstand. Meine Kollegin Johanna Hemken-Tokax hat recherchiert und ist zu Gast in dieser Podcast-Folge. Ich grüße dich, Johanna.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es neue Folgen in ARD Sounds. Wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine der neuen Folgen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Johanna, es geht bei deiner Recherche, bei deinem Film und auch in dieser Podcast-Folge vor allem um eine Person. Und zwar um Tommy Frenk. Wer ist Tommy Frenk, Johanna?
Ja, Tommy Frenk ist ein bekannter Thüringer Rechtsextremist, 39 Jahre alt, er soll gelernter Koch sein. Mittlerweile ist er auch Familienvater vor allen Dingen, aber ist er Geschäftsmann und das schon seit Jahren. Er ist seit vielen Jahren in der Region Südthüringen aktiv, schon als Jugendlicher in Schleusing. Er war früher in der NPD aktiv, hat zum Beispiel versucht, die Freiwillige Feuerwehr zu unterwandern, hat einen eigenen Fußballverein gegründet, hat als Bürgermeister kandidiert, immer wieder Aufmärsche in der Region angemeldet. Also er ist sehr umtriebig. Ziehvater und Mentor von Frenk war Kai-Uwe Trinkaus, das ist ganz interessant. Der war mal Erfurter NPD-Chef, Putschist in der NPD und Spitzel des Verfassungsschutzes. Heute sitzt Frenk selber für das Bündnis Zukunft Hildburghausen, das der Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch einordnet, im Kreistag und mittlerweile im Auengrunder Gemeinderat. Frenk war immer sehr umtriebig, was das Geschäft angeht, muss man sagen. Er hat seit Jahren einen rechtsextremen Versand, organisiert Konzerte, mal größer, mal kleiner. 2014 hat er das Gasthaus in Kloster Vesra gekauft, den sogenannten Goldenen Löwen. Das haben vielleicht einige schon gehört. Das hat er versucht zu kaufen und es auch über Jahre betrieben. Aber der Kauf ist dann schließlich gescheitert, weil die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hat. Da gab es einen jahrelangen Rechtsstreit und den hat die Gemeinde schließlich gewonnen. Mittlerweile betreibt Frenk im nahen Brattendorf aber einen viel größeren Gasthof. Und der gehört zumindest offiziell aber der Firma eines Mannes, der ihn schon 2018 erworben hatte und auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Frenk zu tun hat. Also das ist ein Geschäftsnetzwerk, wo man bis heute nicht so richtig weiß, ab wann Frenk da genau eingestiegen ist. Heute ist ersichtlich, Frenk ist der Mann hinter dem Gasthaus, der da die Fäden in der Hand hält und hat sich dort etabliert, so scheint's.
Der von dir erwähnte Goldene Löwe in Kloster Vesra, der mittlerweile geschlossen ist, den er verlassen musste, da hat er auch schon so eine Art überregionale Bekanntheit erreicht, auch durch das sogenannte Hitler-Schnitzel, wie man das dann nannte, also aufgrund der bestimmten Zahlencodes in der Speisekarte, über die wir uns ja später auch noch unterhalten. Jetzt hat er den Eisernen Löwen eröffnet in Brattendorf. Das kann man auch sehen in deinem MDR-Exactly-Film. Der ist in der ARD-Mediathek zu finden mit dem Titel Hassmusik und Hitler-Schnitzel. Beschreib doch bitte mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, Johanna, wie es da aussieht in diesem Gasthaus.
Ja, wenn man davor steht, dann erkennt man sofort, worum es geht. Das ist das Erstaunliche in Brattendorf, dass da wenig kaschiert wird und viel recht deutlich zu sehen ist. Man sieht das schon von außen. Die Schilder sind schwarz-weiß-rot in Frakturschrift geschrieben. In einem Fenster stand zum Beispiel im Februar 2025, als wir da gedreht haben, eine riesige Ku Klux Klan-Figur. Es hängt ein großes Banner mit dem Namen Afrika Korba draußen an der Straße. So heißt ja auch der Raum, in dem im jetzt eisernen Löwen, so heißt diese neue Gaststätte, die rechtsextremen Konzerte und Liederabende stattfinden. Afrika-Chor in Anlehnung an den Afrika-Feldzug der Nationalsozialisten, also ganz unverblümt. Ein Image-Video, das es bei YouTube gibt, zeigt, dass es in diesem Barraum, in dem die Konzerte stattfinden, einen sogenannten Erwin-Rommel-Gedenkbrunnen gibt. Im Gastraum selber ist eine riesige schwarze Sonne an der Decke angebracht, ein Neonazi-Symbol. Und sowohl von außen als auch von innen ist es unmissverständlich, was da passiert. Es ist durch und durch ein rechtsextremes Gasthaus. Da wird auch keinerlei Hehl daraus gemacht. Und jeder, der vorbeifährt und erst recht, wer dort hineingeht, der kann das sehen.
Ku Klux Klan muss man eventuell noch mal erklären. Das ist eine aus dem 19. Jahrhundert aus den USA stammende Bewegung. Die Mitglieder tragen bei ihren Aufmärschen so lange Gewänder und weiße spitze Kapuzen. Denen ging und geht es um die Vorherrschaft der weißen Rasse. Ist das die Verbindung, Johanna?
Es gibt ja wenig, was derart deutlich für offenen Rassismus und Menschenverachtung steht, wie eine Ku Klux Klan-Figur. Die gibt es auch in Franks Online-Shop zu kaufen, als Spielzeug, als Plüschtier. Also da ist ganz deutlich, welche Dimension von Menschenverachtung da sowohl zu erwerben ist, als auch nach außen getragen wird.
Und im Gasthaus selbst, da gibt es dann auch das berühmte, berüchtigte Hitlerschnitzel?
Vermutlich. Damit ist Frank vor Jahren schon bundesweit bekannt geworden, muss man sagen. Viele Preise auf seiner Speisekarte enden mit der 88. Und die 88 ist ein in der Neonazi-Szene beliebter Code für den achten Buchstaben im Alphabet, also das H, das doppelte H für Heil Hitler. Und diese Preise gibt es immer noch auf der Karte. Und da gab es auch immer wieder, ist es medial aufgegriffen worden. Also es ist nicht strafbar, aber es ist natürlich eine Provokation.
Ich habe da auch noch mal reingeschaut im Vorfeld unseres Gesprächs. Also hat ja schon gesagt, ich habe gefunden, zwei Schweinenackensteaks gibt es für 18,88 und auch das Schnitzel Feuerstoß. Es gibt zum Beispiel gefülltes Zigeunerschnitzel für 20,88 und auch das Schnitzel Duce, offenbar benannt nach dem italienischen Faschisten Mussolini, für 22,88. Und zu trinken gibt es übrigens Reichskola und Reichsbräu oder auch Panzerbier. Und was es da auch noch gibt, das sind Rechtsrockkonzerte. Johanna, wie oft gibt es da Konzerte und sind die denn gut besucht?
Dazu muss man sagen, vorab, Frank hat seit Jahren Erfahrung in der Veranstaltung von rechtsextremen Konzerten und Liederabenden im Kleinen, im Goldenen Löwen, in seiner ehemaligen Gaststätte, aber auch im Großen. Also Frank war einer derjenigen, die an der Veranstaltungsserie beteiligt war, an dieser Großfestivalreihe, muss man sagen, mit mehreren tausend Teilnehmern in den 2010er Jahren in Südthüringen. Im Moment sind die Konzerte in dieser neuen Gaststätte zahlenmäßig recht klein. Das liegt an dem momentan noch begrenzten Platz. 40 Personen sind für diese sogenannte Afrika-Chorbar zugelassen. Aber diese Liederabende finden eben oft bis zu dreimal die Woche statt, per Daueranmeldung. Das sind Liederabende und Konzerte. Zunächst waren das Bands aus Franks näherem Umfeld, kleinere Bands. Mittlerweile spielen da aber auch bekannte Neonazi-Bands, wie zuletzt die Schweizer Band Amok, die dem Umfeld des militanten Neonazi-Netzwerks Combat 18 zugerechnet wird. Und es reisen dazu mittlerweile auch Rechtsextreme aus ganz Deutschland an. Also man kann sich sicher sein, das ist einer der Gründe dafür, dass es da die Konzerte auch stattfinden. Es besteht praktisch kein Risiko, dass das Konzert aufgelöst oder abgesagt wird. Und das hat Brattendorf laut der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus innerhalb von kurzer Zeit zum Rechtsrock-Hotspot werden lassen, so sagen die Beraterinnen. Es gibt bundesweit keinen vergleichbaren Ort, an dem in solcher Taktung und einer solchen Dichte Neonazi-Konzerte stattfinden können. Von 100 Konzerten und Liederabenden in Thüringen im letzten Jahr, mal so um die Dimension zu erfassen, ne, haben 63 laut Mobit in Brattendorf stattgefunden. Also ein Riesenanteil daran. Und dieser Gasthof ist sowas wie eine Konsumpilgerstätte für Nazis geworden. Es gibt einen Merch-Shop, es gibt das Restaurant, es gibt die Konzerte, es gibt eine Kegelbahn mittlerweile. Und das ist für eine Szene, die anderswo, also an anderen Orten in Deutschland, Repressalien durch die Behörden fürchten muss, ist das schon was Einzigartiges, wo Leute auch lange Anreisewege in Kauf nehmen, um da gewesen zu sein und vielleicht ein Bild zu posten. Und ja, das ist eine Anlaufstelle einfach geworden.
Wenn man sich dann vorstellt, dass da ganz viele anreisen, man weiß ja auch, dass dann die Autos entsprechende Aufkleber haben, dass die Leute die entsprechenden Klamotten anhaben, T-Shirts mit Aufdrucken und so weiter. Das heißt, da muss es ja eigentlich immer so einen Neonazi-Auflauf geben in diesem kleinen Ort. Wie groß ist eigentlich Brattendorf?
Ja, Brattendorf ist ein sehr kleiner Ort. Das ist ein Ortsteil, genau genommen, der Gemeinde Auengrund, einer von vielen kleinen Orten in Südthüringen. Und klar, das fällt auf. Diese Gaststätte fällt auf, weil es eben ganz deutlich ersichtlich ist, dass es sich dabei um einen rechtsextremen Gasthof handelt. Und auch diese Konzerte, wenn da eben 40 Leute anreisen aus Thüringen, aus der Region, aber auch eben von bundesweit her, klar fällt das auf. Und Frenk richtet ja auch nicht nur diese Konzerte aus, das muss man sagen. Da finden nicht nur Konzerte statt, sondern seit Jahren veranstaltet er auch gezielt Events für Familien mit Kindern. Zum Kindertag zum Beispiel, da haben wir auch gedreht, da war eine riesen Hüpfburg aufgebaut. Da waren viele Familien da, die ihre Kinder auf dieser Hüpfburg haben hüpfen lassen. Es gibt auch immer wieder, das war auch schon in der letzten Gaststätte so, eine sogenannte Kinderweihnacht. Da gehen Eltern tatsächlich mit ihren Kindern hin in dieses rechtsextreme Gasthaus. Und da spielt häufiger der bekannte rechtsextreme Liedermacher Axel Schlimper auf seiner Gitarre, mit der er sonst auf Rechtsrockkonzerten bzw. Liederabenden auftritt, vor Kindern. Das finde ich sehr, sehr erschreckend, dass Leute da so wenig Berührungsängste haben oder das auch ganz gezielt wollen, ihre Kinder dahin zu schleppen.
Ich habe mir das auch angesehen, das kann man ja auf der Seite vom Gasthof finden, dieses Video, wo Axel Schlimper da steht und in der Weihnachtsbäckerei ganz harmlos vor sich hin klampft. Ich habe dann auch nochmal geschaut, was der sonst so macht. Das ist ja eher so eine Art schwülstige Kampflieder, also Liedzeilen wie 1945, Deutschland stand in Brand, geplündert, geschändet, vergewaltigt das Land. Oder sie werden auferstehen, solange deutsche Herzen schlagen und Nordlandswinde wehen. Das ist ja ehrlich gesagt an Schwulst kaum zu ertragen. Und der tritt da ja auch regelmäßig im Eisernen Löwen im Brattendorf auf, Johanna.
Genau, Axel Schlimper ist ein sehr bekannter Rechtsextremist in Thüringen, seit Jahren hier aktiv, in verschiedenen Zusammenhängen. Immer wieder tritt er als Liedermacher auf, aber eben auch als politischer Redner bei Aufmärschen. Er stellt die Technik zum Teil, also die Logistik bei Demonstrationen, wie zum Beispiel bei Frenks Heldengedenken, das er regelmäßig veranstaltet rund um den Volkstrauertag. Also diese Heldengedenksveranstaltungen, mit denen bundesweit auch die Neonazi-Szene den Verbrechen der Wehrmacht huldigt, muss man sagen. Solche Heldengedenksveranstaltungen macht Frenk auch. Und da ist eben Axel Schlimper auch oft dabei. In den letzten 2 Jahren hat er da auch immer gespielt. Und im Anschluss ging es dann halt in den Eisernen Löwen zum Konzert. Ja, der gehört dazu. Irgendwie ist auch schon lange in Frenks Bekanntenkreis aktiv. Und er war früher auch einer der Führungskader in Thüringen des mittlerweile aufgelösten Holocaust-Leugner-Netzwerks Europäische Aktion. Und der tritt eben bei dieser Kinderweihnacht auf.
Dieser Gasthof Eiserner Löwe, den gibt es da seit 1,5 Jahren in Brattendorf, kleiner Ort. Was macht es denn mit dem gesellschaftlichen Klima da vor Ort, Johanna?
Tja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe versucht, mir ein Bild der Zivilgesellschaft vor Ort zu machen, sage ich mal. Also der ganz normalen Bevölkerung, die Leute, die sich da auch vor Ort in Vereinen engagieren. Und diese Vereine, die habe ich angefragt, also einige zumindest, ob sich was durch diesen Gasthof verändert hat oder was mit dem Ort dadurch vielleicht passiert ist. Ich habe die Feuerwehr zum Beispiel angefragt, die Kirmesgesellschaft, die Kirche, den Kindergarten, die Grundschule. Aber ich habe weder ein Interview noch schriftliche Antworten bekommen. Auch nicht zum Beispiel von dem Betreiber des Edeka-Supermarkts gegenüber vom Eisernen Löwen. Da hätte es ja auch sein können, dass man da was wahrnimmt oder... Aber es gab nicht mal Reaktionen. Nur die Grundschulleitung und der Fußballverein haben mir geantwortet und haben aber ein Interview abgelehnt. Und ich finde, dass man kann das wirklich, das habe ich auch von vielen Kontakten in der Region gehört, dass da quasi die Zivilgesellschaft verstummt ist, dass es da praktisch keine Gegenwehr gibt. Und ich bin dann aber über Umwege in Kontakt mit einer Einwohnerin gekommen, die mir die Situation ganz eindrücklich aus ihrer Sicht geschildert hat, aber eben anonym, weil auch sie Angst hatte.
Und das hören wir uns jetzt mal auszugsweise an, das Interview. Die Stimme ist nachgesprochen.
Es ist vielleicht auch diese Normalisierung. Also ein Stück weit ist es halt so. Und in Brattendorf gab es halt zum Beispiel früher 3 Kneipen oder Gasthöfe und mittlerweile gibt es eben keine mehr. Ich würde mal sagen, es gibt sicherlich einen Teil, der diese rechtsextremen Symbole schon erkennt und weiß, was es bedeutet und die das auch wollen. Also das muss man wahrscheinlich schon einfach so sagen, dass es Leute gibt, die sich daran auch nicht stören. Und dann gibt es sicherlich einen großen Teil, der einfach froh ist, dass es eine Gaststätte gibt und dass es günstiges Bier gibt und die, sag ich mal, das vielleicht gar nicht einsortieren können oder denen das nicht bewusst ist. Und dann gibt es halt eben auch einen Teil, der das erkennt und dagegen ist, aber sich vielleicht auch nicht traut, sich klarer zu positionieren. Er stellt sich halt als der nette Familienvater dar und dann wollen sich viele vielleicht auch gar nicht damit auseinandersetzen, was er halt in der Neonazi-Szene noch so treibt.
Wie groß würdest du sagen, ist auch die Angst, darüber zu sprechen oder sich da zu positionieren?
Ich denke schon, dass die Angst auch ein großer Teil ist. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir das schon Angst macht. Ich zum Beispiel versuche weitestgehend nicht vorbeizugehen oder daran vorbeizufahren. Oder ich gehe nicht gegenüber einkaufen, weil ich das Gasthaus gar nicht sehen möchte. Es ist einem schon bewusst, dass, wenn man sein Gesicht zeigt, dass das auch die andere Seite mitbekommt. Dadurch wird ja auch eine Atmosphäre, eine Einschüchterung geschaffen.
Also die Julia, die hat mir das wirklich ganz eindrücklich geschildert. Und es gibt aber mittlerweile auch wohl eine kleine Gruppe von Leuten im Ort, die anfangen, sich da zu organisieren, um sich erstmal für Demokratie und für Menschenrechte stark zu machen und vielleicht auch ein eigenes kulturelles Angebot oder eine Anlaufstelle zu bilden. Aber das steckt eben noch in den Kinderschuhen. Das fängt gerade erst an zu wachsen und die bräuchten eben eigentlich Unterstützung, haben sie aber gerade nicht. Jedenfalls nicht durch die Behörden vor Ort.
Der große Teil offenbar der Bevölkerung vor Ort schweigt oder geht da sogar hin. Da kann man jetzt wahrscheinlich nur spekulieren, Johanna, woran das liegt, ob es eine Zustimmung ist zu einer bestimmten Ideologie, ob es Angst ist oder ob es einfach auch so eine Art ist mir doch egal Stimmung ist, oder?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, dass es einen großen Teil der Menschen in Brattendorf gibt, die diese Gaststätte nicht wollen und die aber unter Druck stehen dadurch, dass es schon auch viele gibt, die das gut finden, da reingehen, warum auch immer, ob sie jetzt zwangsläufig diese Ideologie gut finden, ob sie das sehen und es nicht erkennen wollen. Dann gibt es sicherlich viele, die jetzt keine überzeugten Rechtsextremisten sind, aber es ist eben die einzige Kneipe im Ort und die dann darüber hinwegsehen und das in Kauf nehmen. Da gibt es nicht viel in der Region. Es gibt keine Alternative vor Ort. Und dann gibt es diejenigen, die da auf gar keinen Fall hingehen würden. Und das hat ja meine Protagonistin auch geschildert, aber dann eben in dem Augenblick sich positionieren müssen, wo jemand vorschlägt, hey, wir machen da ein Vereinstreffen oder warum gehen wir da nicht zu einem Elternstammtisch? Und in dem Augenblick, wenn man da nicht rein will, dann muss man das sagen und dann positioniert man sich automatisch dagegen. Und in so einer kleinen Dorfgemeinschaft sich politisch gegen vielleicht eine Mehrheit oder einen großen Teil oder gegen seinen Bekanntenkreis, gegen die beste Freundin, gegen die Nachbarin zu positionieren. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das ist eben genau das, was am Ende Zivilgesellschaft schweigen lässt. Diese Dynamik ist es, die dann dazu führt, dass es da keinen Protest gibt, keinen offenen. Eine Dynamik, die zu Einschüchterung führt von denjenigen, die eigentlich laut sein müssten.
Zurück mal zu Tommy Frank. Ich persönlich, ich habe ja immer ein bisschen Bedenken, ob man solchen Leuten wie Tommy Frank mit Filmen oder auch mit einem Podcast, wie wir ihn gerade aufnehmen, nicht zu viel medialen Raum einräumt. Es gibt ja auch andere Beispiele. Bekommen die zu viel Aufmerksamkeit? Also macht man die damit wichtiger oder bedeutender, als sie sind? Wie ist da deine Meinung, Johanna? Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Rechtsextremisten.
Genau, ich berichte seit über 13 Jahren über Rechtsextremismus in Thüringen schwerpunktmäßig, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass darüber berichtet wird und zwar immer wieder. Die Frage ist nur wie. Also bleibt es beim Aufreger, sage ich mal, beim Spektakel, bei der Empörung, was ist da schon wieder passiert? Lässt man den Rechtsextremen auch den medialen Raum mit ihren Narrativen gestalten? Also gibt man denen quasi ungefiltert Sendefläche oder berichtet man hintergründig? Spürt man diesen Geschäftsnetzwerken nach und den Eigentumsverhältnissen und gibt es eine kritische Einordnung? Spürt man eben diesen Themen nach, wo es für sie unbequem wird? Lenkt man den Fokus vielleicht auch auf die Verantwortlichen in den Behörden und die Situation der Zivilgesellschaft? Das finde ich total wichtig und da kann es auch gar kein zu viel an medialem Raum geben. Aber wenn eben nur das Spektakel und diese Empörung ohne Einordnung im Zentrum steht, dann ist das natürlich irgendwie eine Bühne und das sollte nicht passieren.
Deine Geschichte, der Film, der spielt ja in Südthüringen. Brattendorf liegt im Landkreis Hildburghausen. Die AfD hat dort bei der Bundestagswahl 2025 rund 46% bekommen. Weit abgeschlagen folgte da die CDU mit um die 16%. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass jeder AfD-Wähler Sympathien für Neonazis wie Tommy Frank hat. Aber was ich mich schon frage, ist, ob es vielleicht vor Ort auch einen anderen Blick, einen nicht so kritischen Blick auf Leute wie Tommy Frank gibt. Und du hast da eine Wissenschaftlerin im Film, die spricht von einer Veralltäglichung von Rechtsextremismus.
Ja, genau. Das ist Heike Radwan von der Uni Tübingen, eine Rechtsextremismusforscherin, die das Veralltäglichung von Rechtsextremismus genannt hat. Also ich finde, da ist Brattendorf ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube eben schon, dass es viele Leute gibt, die da nicht hingehen oder die das problematisch finden. Aber die Normalisierung ist eben schon weit fortgeschritten, ne? Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich an diesem Gasthof und an dem offenen Neonazismus stören, aber die schweigen eben aus Angst und haben keinen Rückhalt bei den politisch Verantwortlichen. Und dann entsteht diese Dynamik, in der es keinen offenen Widerspruch mehr gibt, wenn Menschen ihre Kinder eben auf so einer Hüpfburg von einem Rechtsextremen hüpfen lassen und mit ihren Enkeln da unter schwarzer Sonne Hitlerschnitzel essen. Und diese Art der Normalisierung von Rechtsextremismus betrifft aber eben nicht nur Brattendorf. Das ist ein Extrembeispiel, finde ich. Wir erleben aber gerade, wie Rechtsextremismus zum Beispiel auch an Schulen Einzug hält, beziehungsweise auch immer offener zur Schau getragen wird. Und da ist es ja noch positiv, wie ich in meinem Film auch berichtet habe, wenn Schulen neutrale Shirts bereithalten, die Jugendliche anziehen müssen, die in Neonazi-Shirts zum Unterricht kommen, weil da ist ja...
Wobei das total krass
ja,
ist.
Ja, natürlich ist das krass, aber das setzt ja voraus, da wird ja sozusagen deutlich, dass die Schule da ein Problem identifiziert und auch eine Lösung bereithält. Und an diesen Schulen gibt es offenbar eben dieses Bewusstsein bei den Verantwortlichen. Bauchschmerzen müssen einem vor allen Dingen die Schulen bereiten, in denen es keine Ersatz-Shirts gibt, ne? In denen offener Rechtsextremismus zwar vorkommt, aber eben keine Sanktionen hat oder keine Reaktion zur Folge hat. Und die gibt es auch, haben mir Menschen erzählt.
Wir sprechen hier über einen ländlichen Raum in Südthüringen, eher strukturschwach. Und da gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf, dass da viel zu viel Raum gelassen worden ist, auch für Neonazi-Gedankengut. Also es gibt immer wieder den Vorwurf, dass solche Regionen auch von der Landespolitik vernachlässigt worden sind, dass sie abgehängt sind, dass es wenig Infrastruktur gibt, also kaum noch Geschäfte, kaum noch Gasthöfe. Kann man das dort an dieser Stelle auch so sehen? Deiner Meinung nach?
Ja, auf jeden Fall. Ja, da bin ich ganz sicher. Also ich glaube, dass es ein Problem mit sehr vielen Facetten ist und dass es dafür keine einfache Lösung und nicht nur eine verantwortliche Stelle gibt. Die Infrastruktur im ländlichen Raum ist zum Teil sehr schlecht. Der Eiserne Löwe ist das einzige Gasthaus im Ort. Und da muss man eben die Frage stellen, warum gibt es nicht viel mehr Förderung, zum Beispiel für Treffpunkte, für Gemeindehäuser, auch mit Gastronomie, gerade im ländlichen Raum, ne? Orte, die zum Beispiel jetzt mal gesponnen, ne, von Freitag bis Sonntag gastronomische Angebote vorhalten, also wo auch mal eine Cocktailbar ist oder wo man einen Schnitzel essen kann und wo auch mal eine Disco stattfinden kann oder ein Konzert. Und unter der Woche trifft sich dann eben da der Kinderchor oder der Karnevalsverein oder es gibt einen offenen Treff für Jugendliche. Also solche Orte, die flexibel sind, nutzbar sind, die müssten gezielt mit so einem Mix aus staatlicher Förderung und Eigeninitiativen aus den Gemeinden und der Zivilgesellschaft heraus geschaffen werden. Und dann hätte es jemand wie Frank eben auch nicht so einfach. Dann hätte der es viel schwerer, weil es eben Alternativen gäbe und auch viel mehr Engagement, was schon vorhanden ist aus der Gesellschaft heraus, was da gebündelt wäre und was einen Gegenpol bilden würde. Und das ist aber eben auch nicht die einzige Erklärung. Diese Bildsprache dieses Gasthauses, wenn man davor steht, die steht für das Böseste und das Gewaltvollste, was Menschen anderen Menschen antun können. Und wer eben eine Ku Klux Klan Figur im Fenster sieht und ein schwarz-weiß-rotes Werbebanner mit einer Aufschrift wie Afrika-Korbar und der dann trotzdem reingeht, der sieht eben ganz deutlich auch über Symbole von offenem Menschenhass hinweg. Und das ist eben der zweite Aspekt, wo sich eben nur bedingt erklären lässt, warum dann Menschen trotzdem da reingehen durch diesen Mangel an Alternativen.
Du sagst gerade, es ist nicht die einzige Erklärung. Es ist meines Erachtens auch kein Problem, was jetzt erst entstanden ist. Also dadurch, dass natürlich dort viel kaputt gegangen ist und viele Geschäfte geschlossen sind. Ich kann mal erzählen, also Thema rechte Hegemonie, also Anfang der 90er Jahre in Südthüringen hatten auch die Nazis da schon das Sagen. Mein damaliger Freund Anfang der 90er, der stammte aus Zellamelis, das ist da in Südthüringen, zwischen Suhl und Oberhof. Und der hatte lange Haare. Wir waren so beide eher so im Studentenlook und wenn wir da am Wochenende waren und hatten die Eltern besucht und sind da auch zur Disco gegangen, da war das so, dass eigentlich schon streng geguckt wurde, wenn wir da reinkamen. Aber mein Freund damals war aus Kindertagen oder Jugendtagen bekannt mit dem örtlichen Naziführer. So. Und der örtliche Naziführer, der hat dann seine ganzen Heinis zusammengepfiffen und hat gesagt, hier, der, den kenne ich, der steht unter meinem persönlichen Schutz und das ist seine Freundin und die fasst ihr nicht an. Und wenn ich da heute drauf zurück gucke, dann denke ich, das ist ja völlig absurd. Also wie erschreckend das auch ist, wie normal das war, dass die Nazis dort die Spielregeln aufgestellt haben. Und du hast ja für deinen Film, den ich nenne auch jetzt gleich nochmal den Titel, Hassmusik und Hitlerschnitzel, MDR Exactly in der ARD Mediathek, den Historiker Kai Richards getroffen. Der kommt auch aus Südthüringen und hat lange zu den Neonazi-Bewegungen in dieser Region geforscht. Und was der sagt, das hat für mich auch nochmal einiges erklärt in Bezug auf die Situation damals in den 90ern.
Ich würde auch sagen, dass die extreme Rechte in Südthüringen mindestens über die ganzen 90er Jahre hinweg eigentlich nicht ein Thema war aus Sicht von organisierten Neonazis. Also weder Parteien wie die REP und die NPD waren sonderlich erfolgreich in Südthüringen und auch Neonazi-Kameradschaften nicht. Das Problem bei den Sicherheitsbehörden in den 90er Jahren in Südthüringen war vor allem, dass sie sagten, wenn es nicht parteiförmig oder ähnlich strukturiert ist, galt es nicht als ernstzunehmendes Neonazi-Problem. Es waren Einzeltaten von Jugendlichen, so wurde es bezeichnet, und man hat es systematisch unterschätzt. Nur dann, wenn Neonazis gewalttätig wurden und gegen Gesetze verstießen, wurde die Polizei oder andere Sicherheitsbehörden auf den Plan gerufen und man ging dagegen vor. Aber solange die sagen, friedlich in ihren Jugendclubs und in ihren Treffpunkten zusammensaßen und ihre Ideologien auch systematisch in diesem Sinne weiterverbreitet haben, das wurde weniger problematisiert und in den Blick genommen und eher gewähren lassen.
Der Kai Richards hat eben auch gesagt, dass seiner Ansicht nach eben genau diese Mischung aus dem Gewährenlassen dieser subkulturellen rechten neonazistischen Szene, einer unterrepräsentierten Zivilgesellschaft und Behörden, die weggesehen haben, dass das eben genau zu so einem Tommy Frank geführt hat im Grunde genommen und dieser Eventkultur, die die rechtsextreme Szene da in Südthüringen etablieren könnte.
Es ist sicher wichtig zu sagen, dass das kein nur Thüringer Problem ist. Also das ist, glaube ich, ein Problem, was es wahrscheinlich in ganz Deutschland gibt. Wir hatten zum Beispiel im Januar 2024 einen Podcast, da ging es um Rechtsextreme im Fußballverein, da ging es um einen Verein in Sachsen-Anhalt. Da hat sich der Nazi-Kader aus dem Fußballverein auch für das Bürgermeisteramt zur Wahl gestellt. Und das ist ja bei Tommy Frank so ähnlich, Johanna. Auch der versucht ja immer wieder, in offizielle Strukturen zu kommen.
Ja, genau. Er hat eben schon sehr früh versucht, eben die Freiwillige Feuerwehr zu unterwandern, hat sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen und tritt da immer wieder an. Jetzt gerade haben auch viele Leute befürchtet, dass er bei der Bürgermeisterwahl in Auengrund antritt, also da, wo er jetzt hingezogen ist mit dem neuen Gasthof. Da ist jetzt gerade, sind die Kandidaten veröffentlicht worden für die Wahl. Das ist zum Glück nicht so. Also es sind drei andere Kandidaten, er nicht. Und trotz allem muss man sagen, also trotz diesem offenen Rechtsextremismus und bis, ne, er hat die, so ein Aryan-Tattoo auf dem Hals und ist er bei den Kommunalwahlen 2024 in die Stichwahl um den Posten des Landrats gekommen, ja? Und ist dann erst in der Stichwahl mit 30,5% der Wählerstimmen gescheitert. Die Geschichte gehört auch dazu, ne, dass offenbar so viele Leute jemanden wählen, der offen rechtsextrem ist.
Da sticht wahrscheinlich das Tattoo den Kuschelbären, den er da auf seine Plakate druckt und sein Konterfei mit der Unterschrift das Herz am Haha rechten Fleck. Tritt er für eine Partei an, Johanna?
Für dieses Bündnis Zukunft Hildburghausen. Das wird vom Thüringer Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Da ist er schon seit Jahren aktiv. Das hat er initiiert.
Es gibt, und das ist uns auch wichtig, darüber zu sprechen, auch Menschen, die sich gegen diese Nazis da vor Ort engagieren, die versuchen, Tommy Frank und Konsorten etwas entgegenzusetzen. Das ist gerade in diesem Gebiet wirklich aller Ehren wert. Johanna, erzähl mal ein bisschen, wen hast du da getroffen?
Ja, also ich berichte ja mittlerweile seit fast 13 Jahren über diese Neonazi-Szene in Thüringen und gerade auch über diese Region Südthüringen. Gerade auch wegen dieser rechtsextremen Großfestivals in den 2010er Jahren. Da haben wir immer wieder drüber berichtet. In dieser ganzen Zeit habe ich auch viele Menschen getroffen, die sich da mit beeindruckender Hartnäckigkeit, muss man sagen, gegen Franks Aktivitäten engagieren. Und zwar relativ von Anfang an. Da gibt es viele Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit ihrem Herzblut für Demokratie da stark machen, in Bündnissen engagieren. Dann gibt es Leute wie zum Beispiel Dagmar Dummer, die kommt in meinem Film viel zu kurz, ganz am Anfang vor. Das ist die Leiterin der Verwaltungsgemeinde Feldstein. Haben die meisten vermutlich noch nie was von gehört. Aber diese Frau hat eben in ihrer Rolle als Gemeindevorsteherin da den Rechtsstreit um dieses Vorkaufsrecht der Gemeinde Kloster Fessra an Frenks altem Gasthof vorangetrieben und durchgezogen und am Ende auch gewonnen. Durch mehrere Instanzen und so, dass ihm dieser Gasthof wieder weggenommen werden konnte in Kloster Fessra. Und dann gibt es da zum Beispiel die Menschen, die dieses Bündnis für Demokratie und Toleranz Kloster Fessra aufgebaut haben. Das gibt es seit mittlerweile über 10 Jahren. Und das war am Anfang eine Handvoll Leute und mittlerweile ist dieses Bündnis aber, das sind auch nicht tausende Menschen, die sich da engagieren. Es ist eine feste Anlaufstelle geworden für Engagierte in dieser Region. Sie unterstützen und organisieren auch soziokulturelle Events, die auch diese ganze Region wiederum beleben. Mittlerweile veranstalten die auch, also dieses Bündnis, jedes Jahr zum Kindertag in Thema ein riesiges Kinderfest. Das ist wirklich ein Großevent für Thema, für diese Kleinstadt. Und aus dem Umfeld heraus organisiert eine Gruppe ein Punk-Festival, was jetzt dieses Jahr auch schon wieder zum wiederholten Mal da stattfindet im Mai. Solche Initiativen, die sind in diesen Regionen wahnsinnig viel wert. Denn die leben von dem Engagement von Einzelpersonen und die sind aber auch wiederum angewiesen auf Fördergelder. Und die stehen immer wieder zur Debatte. Und es gibt für solche Initiativen, das ist das Traurige, praktisch kaum Planbarkeit und damit auch keine Möglichkeit, Dinge kontinuierlich anzubieten. Und das wäre so wichtig. Das gilt eben auch für Freizeitangebote für Jugendliche im ländlichen Raum. Da gibt es kaum verlässliche Anlaufstellen oder Angebote. Das haben ja auch Protagonisten immer wieder beklagt im Laufe der Recherchen. Eine meiner Protagonistinnen im Film war Kathleen Wegner. Das ist eine junge Frau, die ich auch für diesen Film wiederholt getroffen habe. Und die engagiert sich im Schleusinger Bündnis Nie wieder ist jetzt gemeinsam für Demokratie und Vielfalt und kommt auch selber aus der Region, lebt da und engagiert sich eben seit vielen Jahren schon gegen Rechtsextremismus.
Allerdings sehe ich es in den Kindergärten und in den Schulen, dass vor allem Jugendliche Tommy Frenk und seine Organisation als Anlaufstelle nutzen. Es ist alltäglich, dass dort rechte Symbolik auch im Unterricht getragen wird.
Warum glaubst du, dass es gerade bei Jugendlichen so zieht?
Das liegt, glaube ich, daran, dass die Infrastruktur im ländlichen Land vor allem für Jugendliche sehr abhängig ist. Sie kommen nirgendwo an. Es gibt keine Jugendzentren, die verlässlich geöffnet sind. Es gibt keine Organisationen, wo sich Jugendliche hinwenden können. Und wenn sich dann ein Tommy Frenk hinstellt und sagt, okay, ihr könnt zu uns kommen, hier könnt ihr euch zugehörig fühlen, dann ist es natürlich die einzige Option oft.
Wie schwer es Menschen da vor Ort haben, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren und unter welchen Rahmenbedingungen die auch agieren können. Ich finde, das merkt man auch an der Reaktion des Bürgermeisters, der für Brattendorf zuständig ist, René Pfötsch, denn der hatte nicht unbedingt Lust drauf, sich zum Thema Tommy Frenk zu positionieren.
Ja, die Gemeinde hat mir zwar von Anfang an auch auf meine Anfragen nach der Eröffnung September 2024 dieses neuen Eisernen Löwen, die Gemeinde hat mir da zwar immer auf meine Anfragen geantwortet, der Bürgermeister wollte mir aber zum Beispiel kein Interview geben für den Film und hat auch immer Mitarbeiter antworten lassen und er hat sich eben nie wirklich gegen diesen Gasthof auch öffentlich positioniert. Und zum Beispiel, als ich kurz nach der Eröffnung gefragt habe, wie er als Bürgermeister die Eröffnung des Neonazi-Treffpunkts sieht, dann haben wir jetzt hier dieses Zitat aus dem Film.
Zunächst einmal distanzieren wir uns von der Bezeichnung Neonazi-Treffpunkt. Es handelt sich bei dem Gasthaus Eisernen Löwen um ein Gasthaus, welches Speisen und Getränke für jedermann anbietet und nicht nur für eine spezielle Klientel. Vom Landratsamt Hildburghausen wurde diesbezüglich keine Gewerbeuntersagung nach § 35 Gewerbeordnung erteilt. Von daher hat der Bürgermeister der Gemeinde Auengrund in dieser Sache keine weitere Handhabe.
Der Bürgermeister hat öffentlich keine Position gegen diesen Gasthof bezogen. Und ich glaube, so eine Position durch die Stadtoberen oder die politisch Verantwortlichen, die braucht es einfach, damit auch Zivilgesellschaft sich aus der Deckung wagen kann. Weil wenn die politisch Verantwortlichen nicht Gesicht zeigen, dann kann man das auch nicht von dem normalen Bürger um die Ecke verlangen, glaube ich. In den vielen Jahren, die ich jetzt schon über das Engagement gegen Rechtsextremismus in Thüringen berichte, muss ich sagen, dass eben es vor allem dort Widerstand gibt, wo Zivilgesellschaft Gesellschaft auch Rückendeckung und Unterstützung hat durch die Politik und durch die Verantwortlichen vor Ort. Wenn ein Bürgermeister oder eine Landrätin sich hinstellt und sagt, wir können das zwar hier vielleicht nicht verbieten, aber wir wollen hier keine Rechtsextremisten und wir unterstützen als Gemeinde die Zivilgesellschaft in ihrem Engagement. Wir stellen hier einen Raum zur Verfügung, wir unterstützen sie, wo wir können, so weit wie wir können. Dann fällt es auch Menschen vor Ort viel leichter, Gesicht zu zeigen und sich zu engagieren und sich da offen zu positionieren, weil sie eben das Gefühl haben, dass ihnen der Rücken gestärkt wird, dass sie da diese Unterstützung haben. Und das gibt es eben in Brattendorf nicht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich da auch diejenigen, die vielleicht diesen Gasthof gar nicht wollen und die da auch dagegen sind, sich so schwer tun, sich da aus der Deckung zu wagen. Und es gibt gleich 10 Minuten mit dem Auto entfernt dieses gute Beispiel Thema, wo diese Rechtsrockkonzerte, diese großen Festivals stattgefunden haben 2017, 2018. Und der ehemalige Bürgermeister da, Hubert Böse, mit dem habe ich auch für meinen Film gesprochen, der hat sich da von Anfang an recht offen positioniert. Der hat eben deutlich gemacht, dass er als Bürgermeister diese Festivals nicht will und die Zivilgesellschaft unterstützt und versucht auch das zu verhindern. Also wenn ich heute mit jungen Engagierten da in der Region aus diesen Bündnissen spreche, dann erzählen die immer noch, wie gut ihnen das getan hat, dass Hubert Böse sie da nicht allein gelassen hat und das auch unterstützt hat und sich da auch offen hingestellt hat und gesagt hat, so diese Art von Leuten wollen wir hier nicht. Deswegen haben die Festivals trotzdem da stattgefunden. Am Ende war es so eine Mischung aus Polizeibehörden, Innenministerium und Corona, was diese Festivalserie beendet hat letztendlich. Aber es geht einfach darum, dass es so ein Klima gibt, ein gesellschaftliches Klima. Und dafür sind eben die politisch Verantwortlichen da ganz wichtig, dazu beizutragen, um Zivilgesellschaft zu stärken.
Das ist das eine, Zivilgesellschaft stärken. Aber gibt es denn zum Beispiel beim Eisernen Löwen in Brattendorf eine reale Möglichkeit, dass man diesen Gasthof schließt? Also der kann das ja einfach so weitermachen. Da steht halt auf seiner Speisekarte Zigeunerschnitzel und Schnitzeldutsche und das kostet 18,88 und das sind ganz klassische Codes und es passiert einfach gar nichts. Das fragt man sich ja schon.
Also das gehört natürlich auch zu dieser Demokratie, in der wir leben, dass wir viel aushalten müssen an Dingen, die sich gegen die Demokratie richten, dass die trotzdem legal sind. Das ist so. Auch diesen Gasthof wird man ihm jetzt vermutlich nicht wieder entreißen können, so einfach, weil es eben eine komplizierte Struktur da ist. Er gehört ihm ja nicht offiziell, sondern jemandem anders. Aber ja klar, da sind natürlich die Behörden gefragt, immer wieder zu gucken, ist das legal? Da muss eigentlich der Staatsschutz, die Behörden müssen sich diesen Shop angucken, müssen sich die Speisekarte angucken, müssen bei den Konzerten anwesend sein. Die Behörden müssen immer wieder prüfen, was überschreitet hier die Grenze, was ist noch im Rahmen. Es muss thematisiert werden in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft und in der Politik. Es muss darüber geredet werden. Ämter sollten sich zusammensetzen und zu prüfen, wie kann man gegen was genau vorgehen. Frank weiß aus jahrelanger Erfahrung sehr genau, wie er darauf achtet, dass da also keine Straftaten zum Beispiel passieren, würde ich mal jetzt mutmaßen. Ich habe ja auch die Polizei angefragt und zumindest jetzt in diesem Zeitraum, seit er da Konzerte macht, ist es da nicht zu Straftaten gekommen, hat mir die Landespolizeiinspektion Suhl mitgeteilt. Es ist aber eben immer wichtig, das auch zu prüfen und dass es eben auch Proteste gibt. Weil wenn es keine Proteste gibt, dann steht da eben eine Polizeistreife davor. Wenn es aber eine Demonstration gibt oder es da Plakataktionen gibt, zivilgesellschaftlichen Widerstand, dann wird eben auch der Polizeieinsatz vergrößert. So werden solche Konzerte ja auch immer eingeschränkt an anderen Orten.
Also Konzerte, Grundstückskauf, dann dieser Gastrobetrieb mit ganz eindeutigen Codes. Da fragt man sich ja trotzdem, was machen denn jetzt die Behörden, also die Polizei, der Verfassungsschutz, Innenministerium? Da müssen doch eigentlich auch die Alarmglocken schrillen.
Ja, also ich glaube, die Alarmglocken haben geschrillt. Leider nicht so laut, dass sie auch von allen gehört wurden. Um es freundlich zu formulieren, der Verfassungsschutz Thüringen hat mir mitgeteilt, dass man da schon 2018 von dem Kauf des Gasthauses durch diese Grundstücksgesellschaft wusste. Dass Frank beteiligt war, seine Finger irgendwie im Spiel hatte, das war wohl ab 2020 bekannt. Trotzdem haben sich eben Verfassungsschutz, Innenministerium und Polizei erst 4 Jahre später, also so zur Eröffnung, mit dem Landratsamt und der Gemeinde zusammengesetzt. Und da muss man schon fragen, warum. Nicht jede Gemeinde kann jeden Kauf verhindern durch das Vorkaufsrecht, das ist auch klar. Also da gibt es auch Grenzen. Aber es gibt eben viele Hebel, wie Behörden so einem Betrieb zumindest Steine in den Weg legen können oder es versuchen können, klein zu halten. Und dafür braucht es aber ein Frühwarnsystem, was auch funktioniert und einen rechtzeitigen Austausch, um auch die Gemeinde vorzuwarnen, was da auf sie zukommt möglicherweise und wer da dabei ist. Man wusste hier offenbar schon früh, was da droht und hat aber gleich auf mehreren Ebenen nichts unternommen. Und jetzt ist es eben schwierig. Jetzt sind die Messen gesungen, die Polizei kontrolliert da. Aber wenn eben keine Straftaten passieren und wenn es keine Gegendemos gibt, dann gibt es eben keine umfangreichen Vorfeldkontrollen bei der Anreise, sondern dann steht eben da nur den ganzen Abend eine Streife. Und das macht dann eben wenig Eindruck. Und die Konzerte, wenn die nicht verhindert werden können, dann gibt es eben für die Neonazi-Szene auch bundesweit eine Gewissheit, dass diese Konzerte stattfinden. Also das hatte ich am Anfang schon mal erzählt, wie wichtig das auch tatsächlich ist. Die Gewährleistung, dass das stattfindet, dass es da keine Störungen gibt, eben kein behördliches Vorgehen, dann reisen Leute eben auch von weit herum an und umso beliebter wird dieser Anlaufpunkt und das ist dann ein Teufelskreis. Das mediale Interesse ist eben auch nicht groß, sondern eher gering, wenn es keine großen Einsätze gibt, wenn es keine Gegenproteste gibt. Und deswegen ist dieses Problem auch so vielschichtig. Und jetzt eben, wo der Kauf vollzogen ist und sich diese Lokalität etabliert hat, ist es eben umso schwieriger, dagegen vorzugehen.
Du hast gerade gesagt, Johanna, das mediale Interesse ist gering, wenn nichts passiert. Du bist aber da schon lange dran und immer wieder dran und bist da unterwegs in dieser, muss man ja auch leider sagen, sehr vielfältigen Thüringer Neonazi-Szene. Weißt du, wie du da wahrgenommen wirst? Kennt man dich da, wenn du da auftauchst?
Ja, das weiß ich nicht, aber es spielt auch keine Rolle für meine Arbeit. Ich finde es wichtig, dass Journalistinnen diese Szene im Blick behalten, gerade auf dieser sehr, sehr regionalen Ebene, weil da eben diese rechtsextremen Biotope anfangen, aus denen sich dann, also zum Teil tatsächlich rechtsterroristische Netzwerke entwickeln. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und diese rechtsextremen Biotope, das sind eben Wohlfühlzonen für Rechtsextreme, so würde ich es bezeichnen. Und die sind aber andererseits auch Angstzonen für diejenigen, die von Neonazis als Feinde markiert werden. Und mir ist in meiner Arbeit nicht nur wichtig, über diese rechtsextreme Szene zu berichten, sondern immer wieder auch über die Opfer von rechtsextremer Gewalt und auch über solche Prozesse wie in Brattendorf. Weil wo Menschen eben aus Angst anfangen zu schweigen, da ist Demokratie ernsthaft in Gefahr.
Danke für deine Arbeit, danke für den Film und danke für dieses Gespräch, Johanna Hempken-Tokrax.
Ich danke dir.
Und Ihnen allen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Das MDR Exactly von Johanna Hempken-Tokrax mit dem Titel Hass, Musik und Hitlerschnitzel, Neonazi-Konzerte und das Geschäft mit dem Hass, kein Widerstand im Rechtsrockland, kann man sehen in der ARD-Mediathek. Den Link finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Kommentare zu einzelnen Folgen kann man zum Beispiel hinterlassen auf Spotify oder auch in unserer MDR Investigativ-Community auf YouTube. Und den Podcast insgesamt bewerten kann man zum Beispiel in den Apple Podcasts. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.